Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Michael Basse. Ich lese aus meinem neuen Roman Yangtze. Da gibt es vier Protagonisten, die erzählen. Und immer geht es darum, am Anfang, wie hat sich der Erstkontakt zwischen diesen Protagonisten und der amerikanischen Society gestaltet. Im ersten Kapitel Hartmans Guesthouse spricht Manfred Zeiss alias Mani, ein ehemaliger Klosterschüler, und erinnert sich an seinen Erstkontakt mit Amerikanern. Hartmans Guesthouse. Mani, are you a communist? Was für eine Frage. Im ersten Moment bin ich nur verdutzt. Sicher wieder einer seiner üblichen Scherze. Dann sehe ich, wie mich seine Augen ernster und schärfer mustern als sonst. Mir läuft ein kalter Schauer über den Rücken. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit war überhaupt nicht zu rechnen in diesem Haus. Es klingt wie eine Frage, die eigentlich nicht mir gilt. Eine Frage, die man Erwachsenen stellt, nicht aber einem 15-Jährigen. Mani, are you a communist? Wie hässlich das klingt. Außerdem ist es eine Gesinnungsfrage. Eine, die Kommissköpfe in Prüfungskommissionen stellen, um Kriegsdienstverweigerern auf den Zahn zu fühlen oder sie zu verunsichern. Das aber ist nicht üblich in diesem Haus. Gewiss, Bekenntnisse sind auch hier an der Tagesordnung. Bekenntnisse wie, ich mag kein gekochtes Huhn oder ich hasse Pfaffen. Wenn er mich also gefragt hätte, Mani, do you believe in God? Hätte ich flugs mit No, Sir geantwortet. Aber das hier ist eine ganz andere Frage, eine schwerwiegende, ungleich schwierigere, eine, die ich mir selbst so direkt noch nie gestellt habe. Bin ich Kommunist? Und wenn ja, was für einer? Denn so viel ist klar, den einen zweifelsfreien Kommunisten gibt es nicht. Und dass das kommunistische Lager weltweit einen Haufen revolutionärer Typen im Angebot hat. Und man sich verflucht gut auskennen muss, um die Guten von den Schlechten zu unterscheiden. Der Vietcong ist gut, aber sind das überhaupt richtige Kommunisten? So wie die Russen? Oder sind es Maoisten? Oder was anderes, Drittes? Auch nach längerem Nachdenken hätte ich keine schlüssige Antwort gewusst. Also schaue ich konsterniert zurück und schweige, bis mich Hartman Senior von der Last der Gewissenserforschung erlöst und in seiner lässigen, leicht amüsierten Art fortfährt. No, you are too free-spirited. Aufatmen, durchatmen, dann mit einiger Verzögerung nachvollziehen, was der andere in seiner immer noch fremden Sprache gerade gesagt hat. Too free-spirited. Soll wohl so viel wie zu freisinnig oder freigeistig heißen. Bin ich das? Aber klar doch, einerseits. Andererseits fühle ich mich weder besonders frei noch besonders geistreich. Eher mittelmäßig, durchschnittlich. Zumal im Hinblick auf meine sprachlichen Kenntnisse. Ein Langsamversteher, leicht begriffsstutzig, einer, der oft nachfragen muss. Oder so tut, als ob er verstanden hätte, was dann später auffliegt, weil ich, ohne zu begreifen, ein Einverständnis vorgetäuscht habe oder einer Aufforderung nicht nachgekommen bin. Und schon bin ich nicht mehr Mani, der Klugscheißer, der verbale Rundumschläger, die gefürchtete Allzweckwaffe aus dem Kloster, die jeden unter den Tisch redet, sondern ein Hochstapler, Angeber, der sich verraten hat, der urplötzlich rumdruckst, rumstammelt, rumstottert, aber nicht so wie Jack, der nun mal ein Handicap hat, für das er nichts kann. Diesen Sprachfehler, der besonders krass zutage tritt, wenn ein Wort mit ST beginnt und er 3-4 Mal ansetzt und doch über ein Stt nicht hinauskommt, wofür er einem echt leid tun kann. Auch wenn er manchmal ziemlich nervt mit seinem Stt, weil er damit sein Handicap allen anderen aufzwingt, bis sie im Geiste mitstottern, wenn er stottert, und mitschlucken, wenn er schluckt, während ich in diesem Moment ganz und gar selbstverschuldet rumdruckse, rumstammle, rumstottere, weil ich so getan habe, als verstünde ich Englisch, dabei verstehe ich es gar nicht, genau gesagt nur ein paar Brocken Schulenglisch, aber kein Wort amerikanisch. Von allen Arten der Ohnmacht ist Sprachohnmacht die erniedrigendste. Sie verstärkt meinen ohnehin vorhandenen Dauergroll auf alle und alles, lässt mich zur Witzfigur schrumpfen, zur Lachnummer, mich, den zornigen Rebellen, der alle Autoritäten hasst, sich vor niemandem duckt, sich nicht einschüchtern oder gar aus der Fassung bringen lässt, außer es handelt sich um diese eine unbezweifelbare Autorität, Hardman Senior, der jeden nach Belieben formt, als wäre ein Modell aus Ton. Hardman. Amerikanisch ausgesprochen klingt das wie Hardman, woraus in der üblichen gedehnten Sprechweise der Amis ein Hard Man wird. Lieutenant Colonel Ross Raymond Hardman, genannt Old Chap, ist noch keine 60, aber schon retired. Ein Hard Man ist er dennoch. Einer, wie er im Buche steht. Einer wie er braucht sich und anderen nichts mehr zu beweisen. Der Lieutenant Colonel gibt Befehle, sehr freundliche Befehle. Befehle, die einen regelrecht beglücken. Would you please give me a hand, Manny? Aber natürlich. Yes, sir. Im Geiste salutiere ich dabei. Yes, sir, just a moment. Yes, sir, just a minute. Um nicht allzu servil zu erscheinen. Aber dann bin ich sofort zur Stelle, bereit, jeden Befehl auszuführen. Vergessen alle Querdenkerei, alles Widerspenstige aller Groll. Jetzt bin ich nur noch Wachs in Old Chubs Händen. Hardmans williger Vollstrecker. Komme, was da wolle. Meistens kommt liebevoller Spott. Zum Beispiel, wenn mein Magen laut knurrt, weil ich, der ausgehungerte Internatszögling, ständig Kohldampf habe. Dann bin ich das Pferd. Das Pferd kriegt heute Gras zu fressen. Today you're gonna eat grass. Während ich ihn ebenso hungrig wie entgeistert anstarre, formen sich schon die ersten Lachfältchen in seinem Gesicht, worauf er mit der denkbar unschuldigsten Engelstimme fortfährt. Hey Manny, how about a sandwich? Chicken, cheese, ham? Ab und zu ruft er mich Matzki. Hey Matzki, what's going on? Matzki ist Hardman Seniors Anspielung auf mein Äußeres. Olivgrüner Parka mit rotem Stern, Hammer und Sichel auf dem Aufschlag und einem Peace-Symbol auf dem Rücken. Matzki klingt irgendwie russisch nach Kautsky, Trotzki und irgendwelchen Bolschewisten. Gleichzeitig signalisiert dieses wie beiläufig hingestreute Matzki, dass er, Hardman Senior, Retired Lieutenant Colonel der US Army, diesem Land gerade bis in die hinterste Provinz nicht nur den American, sondern vor allem den Democratic Way of Life beibringt, was in diesem Fall bedeutet, dass Old Chap als Repräsentant der neuen, in jedem Fall aber jungen Welt, naturgemäß kein Problem mit jungen deutschen Matzkis, Kautskis oder Trotzkis hat, solange sie originalgetreue olivgrüne NATO-Kampfjacken aus dem US-Military-Shop tragen, auch wenn sie sie mit den obligatorischen Insignien der Zeit verunstaltet haben. These youngsters don't have a clue about Charlie, anyway. Even inside every chink and swamp rat, same as in every crowd boy, there's an American hiding who wants to get out. He just doesn't know it yet. You can't take these things too seriously. You gotta be more relaxed. Young people rebel. It's natural. In the States we have always known that, but the Germans have an issue with it. Can't deal with it like we do. Old Chap, eher kleinwüchsig, untersetzt, rotgesichtig, bierbäuchig, mit dichtem weißen Haar, militärisch kurz gehalten, die Ärmel stets bis zum Ellenbogen aufgekrempelt, nimmt es im Zweifelsfall sportlich. Wenn sie einem wie ihm, der den Inselkrieg im Südpazifik überlebt hat, mit Hanoi Jane kommen, die im schicken Olivdress auf einem Flugabwehrgeschütz des Vietcongs vor Charlies Kamera posiert, sure she is sexy, does her father Henry credit, or should I say, Mr. Hollywood, Senator Fonda, Frank the Scoundrel, muss man das sportlich nehmen. Eine Provokation, natürlich. Doch in Wahrheit verbirgt sich dahinter ein Test, eine Herausforderung, ein Spiel. Mal gewinnt man, mal verliert man. Wer sich dem Match erst gar nicht stellt, hat die Partie von vornherein verloren. Genosse Matzki und Hanoi Jane, sie beide sind letztlich nur Teile des einen großen Spiels, das seit jeher zwischen den Generationen ausgetragen wird und das in diesem Spätsommer 1972 im 6000-Seelenort Maulbronn über eine feste Adresse verfügt, Sommerseite 7. Das Zweifamilienhaus ist das letzte am Ende einer kleinen Straße mit Neubauten, die nach dem Krieg für die Angestellten und Arbeiter der Leichtgussmetallwerke Schenk errichtet wurden. Die Dreizimmerwohnung im Obergeschoss wird von einer freundlichen, älteren, nahezu tauben Dame bewohnt. Die Dreizimmerwohnung im Erdgeschoss mit kleinem Rasengrundstück, stets offener Terrassentür und einer Garage, die an den Kartoffelacker des benachbarten Bauern grenzt, ist quasi exterritoriales Gelände. Sie gehört schon nicht mehr zur Gemarkung der Gemeinde, sondern untersteht direkt den US Military Forces, also Old Chub, höchstpersönlich. Das Ende der Straße ist zugleich Teststrecke für alles, was sich bewegen lässt. Räder, Seifenkisten werden hier ebenso gnadenlosen Härtetests unterzogen wie aufgemotzte Mofas. Aber kein Gerät erheischt so viel Aufmerksamkeit wie Heinz Blickles 50 Kubikzentimeter Zündapp. Von einem eigenen Moped träumen alle. Allein Heinz, Sohn eines Ingenieurs bei Schenk, hat eines. Selbstredend hat er seine Zündapp aufgemotzt. Mit aufgebohrten Kolben schafft sie knapp 110 statt der maximal vorgesehenen 90, womit sie, ohne entsprechende Bremsen und mit lautem Geheul, unter den Beschleunigungsexperten am Ort als einzige Einzylinder-Trägerrakete neben der Saturn V durchgeht. Freilich braucht Blickle einen gewissen Anlauf, weshalb er bereits 100 Meter vor der Abzweigung in die leicht abschüssige Sommerseite startet. Auf der Höhe von Nummer 7 hat er die Höchstgeschwindigkeit fast erreicht. Danach bleiben ihm noch knapp 30 Meter Asphaltpiste zum Abbremsen. Meistens reichen sie, aber manchmal patzt er und landet doch noch im Kartoffelacker. Blickle ist der unangefochtene Gott auf zwei Rädern. Blickle ist Beschleunigung pur. Blickle ist jugendlich-männliche Überlegenheit dank schwäbischem Motor-Know-how. Beim Kartenspielen liegen Chub Senior und Chub Junior vorne, wobei Jack das bessere Pokerface hat, während Old Chub in der Regel beim Skat absahnt. Im Schein der Esszimmerlampe mischen sich unterschiedliche Rauchschwaden. Old Chub raucht schachtelweise Pall Mall oder kleine dunkle Zigarillos, die auf den ersten Blick wie Zigaretten aussehen, weil sie einen Filter haben, aber nicht nach Virginia-Tabak riechen, sondern einen aromatisierten Brasil-Geruch verströmen. Chub Junior dreht selbst, wie alle aus der Clique, wobei sich je nach Vorliebe der scharfe Rauch des schwarzen Krausers mit dem milden Qualm der Marke Drum oder Fanelle zu einer einzigen riesigen Dunstglocke vermischt, die das Licht über dem Esszimmertisch zunehmend diffus macht und die Augen der um prestigeträchtige Pfennigbeträge spielenden Kombattanten mehr und mehr rötet. Mehrere Aschenbecher stehen auf dem Tisch, in den permanent Zigaretten glühen, einer gibt, einer hört, einer sagt, es sei denn, es sitzen vier oder mehr Spieler am Tisch, dann setzt der Geber aus. Im Raum herrscht eine angespannte, konzentrierte Stille, hin und wieder unterbrochen vom Knacken eines Eiswürfels in einem der Longdrinks. Whisky-Cola, Manhattan, Gin Tonic oder Absacker. Eine spezielle Chub Junior-Mischung aus Campari, weißem und braunem Rum, die meist den baldigen Ausstieg des betreffenden Kombattanten ankündigt. Old Chub hat ein sicheres Gespür dafür, wann es für die Runde genug ist. Aber das lässt er sie nicht spüren. Das wäre ein Affront. Schließlich sitzen hier Männer, eben noch bereit, in einem dramatischen Kartenshowdown ihre Ehre, sprich ihr letztes Taschengeld, zu riskieren. So etwas verdient Anerkennung. Also sagt er, "Hey guys, I think I've had enough. How about one last drink? And then it might be time for dinner. What do you say, Marnie? Jack, aren't you hungry?" Auf Jack kann er dabei naturgemäß nicht bauen. Also nimmt er mich, das Pferd, ins Visier. Wohl wissend, dass ich schon die ganze Zeit über Kohldampf habe, ja an nichts anderes mehr denken kann. Den anderen, Heinz, Willi oder den Süßbrüdern Siggi und Heiner, ruft Old Chubs rhetorische Frage in Erinnerung, dass sie samstagabends zu Hause zum Essen erwartet werden. Halb oder volltrunken, ganz egal. In jedem Fall besser, sie kommen vom Ami nebenan heimgetorkelt, vom Kegelbruder Ross Raymond, als aus irgendeiner Kneipe, einem öffentlichen Raum, wo es sich schnell rumspräche, dass die Mitglieder des ehrenwerten Kegelclubs, Ingenieur Blickle, Gemeinderat Tummler oder Hausmeister Süß, ihre Sprösslinge nicht mehr unter Kontrolle haben. Dass ihr Nachwuchs nur mehr widerwillig zum Essen, eigentlich nur noch zum Schlafen nach Hause kommt, während alles andere außer Haus erledigt wird, vorzugsweise in der Sommerseite 7. 1,5 bis 2 Stunden später sind alle wieder da. Der ganze Trupp geht dann zusammen in die Stadt, in den Adler oder den grünen Baum, die Bier an trinkerprobte Halbwüchsige ausschenken und über Tischfußball und Billard verfügen. Während der Scheffelhof oder die Klosterschmiede tunlichst gemieden werden, weil dort die Eltern und deren Kollegen verkehren. Spät nachts, wenn selbst die gutwilligsten Wirte abwinken, geht es wieder zurück in die Sommerseite. Die Terrassentür steht wie immer einen Spalt offen. Im Esszimmer brennt noch Licht, was nicht unbedingt heißt, dass Old Chap nicht schon im Bett ist. Wenn nicht, dann weil er auf AFN Stuttgart noch die Sportnachrichten und die jüngsten Kriegsmeldungen aus Indochina hört. Beim Eintritt der Meute dreht er das Radio aus, weil er weiß, dass jetzt das angrenzende Wohnzimmer mit seinem Schwarz-Weiß-Fernseher für die Nachtsession gebraucht wird. Er murmelt ein »Make yourself at home« und »There's some beer in the icebox« und schlurft in seinen abgetragenen Hauslatschen durch Küche und Diele in den rückwärtigen Teil der Wohnung, wo sich das, dank der heruntergelassenen Jalousie, komplett abgedunkelte Schlafzimmer befindet. Der Lieutenant Colonel gibt vorübergehend das Kommando ab, die Truppe übernimmt, wacht über ihn und sein Haus, während sich im Fernsehen John Wayne und Gary Cooper, Clark Gable und Burt Lancaster, Alan Ladd und Audie Murphy, Sterling Hayden und Glenn Ford, Robert Mitchum und Richard Widmark oder Hollywoods einziger echter Gentleman-Actor Gregory Peck auf ihre Einsätze vorbereiten. Old Chap weiß, dass am Ende immer die Guten siegen, dass die Kavallerie kommt mit einem Marion Robert Morrison alias Big John, der verzweifelte Siedler rettet oder als Teufelshauptmann Nathan Brittles ein Blutvergießen zwischen US-Army und Indianern verhindert, tief im Herzen davon überzeugt, dass auch in jeder Rothaut ein Amerikaner steckt, der raus will. Er weiß es nur noch nicht. That was 1949. Boy, oh boy, what a year. Lieutenant Ross Raymond Hartman, platoon leader in the Pacific War, is promoted to captain and company commander at a training battalion. Even if it is for blacks, stuff it. They have to be made men as well. And Big John hits the big time where she wore a yellow ribbon. His first really challenging role. You're an actor now, Big John Ford tells him. No wonder, it was MacArthur's favorite movie. The old Beau Brummel of the army had a point, as always. There is no better guide to manhood than Brittles. Not only for the squad, for all of us. The cavalry as an integrated community where all are equal. And the ultimate force for good when all hope is lost. You can't tell us the kids often enough, all night long, if you have to. The hell with it. After all, tomorrow is Sunday. And by the way, all beds are off in this guest house. In Hartmans Gasthaus ist nichts unmöglich. Es ist eine reine Männerwirtschaft. Es gibt keine Mrs. Hartman, keine Hausfrau, keine Mutter, die nach dem Rechten sieht. Was Recht ist, darf jeder, muss jeder selbst entscheiden. Dieses Haus steht allen offen. Natürlich auch den Frauen, die von Zeit zu Zeit wie Trophäen mitgeschleift werden, um den Wettkämpfen vor und in der Sommerseite 7 beizuwohnen. Backfische, die vom Hausherrn auf väterlich charmante Art mit einem Kuss auf beide Wangen begrüßt werden, bevor er wieder Platz nimmt am großen Esszimmertisch, hinter sich an der Wand in bronzenen Lettern ein »Nein, das Saying« schlechthin, Orientierungshilfe für alle Neuankömmlinge, damit sie sich gleich zurechtfinden in diesem »House of the Free and the Brave«. »Our house is clean enough to be healthy«, but dirty enough to be happy in.